Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München. Heute geht's bei uns um eine Sonderausstellung im Naturmuseum Augsburg mit dem Titel Von Schildkröten und Menschen. Ich bin Manuela Bauer, Host der heutigen Podcast-Folge. Seit über 220 Millionen Jahren leben Schildkröten auf der Erde fast unverändert in ihrer Gestalt. Sie haben Eiszeiten, Meteoriteneinschläge und die Entwicklung des Menschen überstanden. Und genau dieser spannenden Beziehung zwischen Schildkröten und uns Menschen widmet sich diese Sonderausstellung. Dr. Markus Bauer, Leiter der Reptilienauffangstation, und sein Team haben Film und Fachwissen zur Ausstellung beigesteuert. Hallo Markus.
Hi.
Was macht denn Schildkröten aus biologischer Sicht so besonders? Also auch für dich. Ich glaube, die Urschildkröte, die hieß ja Zahnschildkröte mit halbem Panzer.
Das mag sein, ja.
Die haben im Laufe der Zeit erst geschlossen vollkommen, ne? Der war ja nicht ganz geschlossen.
Ja, der ist bei vielen Schildkröten auch heute noch nicht geschlossen, wenn es darum geht, Gewicht einzusparen zum Beispiel. Aber was Schildkröten total einzigartig macht, ist die Tatsache, wir alle Wirbeltiere haben ja die Schulter zum Beispiel außen auf dem Thorax, also dem Brustkorb, liegen. Und bei Schildkröten ist es andersrum. Da sind quasi die Rippen nach außen gewandert, haben sich mit Hautknochen verbunden und der Schultergürtel ist innen drin. Also im Panzer, da hat sich einfach die Knochenfolge quasi umgedreht, finde ich super spannend. Und sind halt einfach Tiere, die eine Strategie entwickelt haben, um quasi ihre Panzerung als eigene Burg quasi mit sich rumzutragen, und sind die einzigen Wirbeltiere, die das so komplett geschafft haben. Es gibt ja noch ein paar Säugetiere, die auch Knochenpanzer haben, aber die haben das leider lang nicht so toll hingekriegt wie Schildkröten, die wirklich in so einer knöchernen Kapsel eingeschlossen sind.
Mir fällt gerade dieses Kugelgürteltier ein, das ist aber nicht knöchern, oder?
Doch, das ist auch
ja?
Knochen.
Mhm. Die sind ja auch toll. Das klappt so klack, klack wie ein kleiner Ball
zusammen. Ja, sehr süß.
Was unterscheidet denn Land-, Wasser- und Meeresschildkröten voneinander?
Die Landschildkröten scheinen eine relativ moderne Entwicklung bei den Schildkröten zu sein, und haben sich eben an das Landleben angepasst, haben da einige Erschwernisse auf sich genommen, weil man natürlich diesen Panzer ja auch mit sich rumtragen muss. Und für mich die beste Unterscheidungsmöglichkeit sind einfach die Beine. Um es mal übertrieben formulieren zu wollen, so ein Hinterbein von einer Landschildkröte sieht so ein bisschen aus wie ein Elefantenfuß, während die im Wasser lebenden Aquatilenarten sehr lange Zehen haben mit Schwimmhäuten dazwischen, wo eben dieses Säulenartige gar nicht so gegeben ist, sondern die Schwimmfähigkeit durch Schwimmhäute zwischen den Zehen hervorgehoben ist. Aber sie unterscheiden sich auch in der Atmung zum Beispiel. Landschildkröten haben ein Häutchen, das postpulmonale Septum, das zwischen die Lunge und die übrigen Organe eingespannt ist und somit immer einen Luftraum im oberen Panzer hält, während bei den Wasserschildkröten der Lungenrand frei ist. Also man kann theoretisch die Lunge umgreifen, was den Vorteil hat, dass die Tiere dann tauchen können. Sie holen tief Luft und komprimieren diese Luft in dem mehr oder weniger frei beweglichen Luftsack da drin und können deswegen unter Wasser mehr oder weniger schweben.
Wie lange können die so unter Wasser bleiben?
Das hängt von der Aktivität und der Temperatur ab. Also eine Schnappschildkröte während der Winterruhe kann Wochen unter Wasser bleiben und macht ihren Gasaustausch über die Schleimhaut. Eine Weichschildkröte, die bei normaler Aktivitätstemperatur unter Wasser liegt, kann Gasaustausch über die Darmanhangsblasen, über die Maulschleimhaut und über die Haut bewerkstelligen und kann dann auch viele Stunden unter Wasser liegen bleiben, ohne auftauchen zu müssen.
Die Meeresschildkröten, die können ja nochmal speziell mit dem Salzwasser filtern, oder?
Ja, das können nicht nur die Meeresschildkröten, aber die haben es natürlich zur Perfektion getrieben. Die haben am nasalen Augenwinkel, also quasi zur Nase hin, im Augenlid eine Drüse, die sogenannte Hardersche Drüse, und die kann Salz in kristalliner Form oder als Lake, also als hochkonzentrierte Salzlösung ausscheiden, was dann zum Beispiel bei den Lederschildkröten immer so aussieht, als hätten die schleimige Tränen im Auge. Aber das können manche andere Wasserschildkröten auch, die Diamantschildkröte aus USA zum Beispiel, die eben auch im Meerwasser vorkommt, im Brackwasser vorkommt und trotzdem eigentlich zoologisch eine Süßwasserschildkröte ist.
Ich glaube, manche Vögel haben diese Drüse auch, so Wasservögel.
Ja, Krokodile haben sie auch. Also es ist keine, wie soll ich sagen, super exklusive Entwicklung, aber eine coole.
Jetzt gibt es die Schildkröten, habe ich ja eingangs schon gesagt, über 200 Millionen Jahre. Das sind ja so eine Art lebende Fossile schon. Wie haben die es denn geschafft, so lange zu überleben?
Naja, ganz lang gab es einen großen Evolutionsvorteil, nämlich das Fehlen des Menschen. Also wir Menschen haben eigentlich für die meisten Schildkröten die Bedrohung und das Aussterben eingeleitet, weil wir ihre Lebensräume kaputt machen, weil wir sie essen, weil wir... Wir haben Schildkröten über den Erdball verteilt, wie die Schmuckschildkröten, die jetzt überall als Konkurrenten, selbst im tiefsten Dschungel in Südostasien, kommen die mittlerweile vor und sind da eben Konkurrenten für die viel angepassteren und deswegen auch, wie soll man das sagen, störungsanfälligeren Arten gebracht hat. Also wir Menschen haben da alles durcheinander geschmissen und der andere Evolutionsvorteil ist eben die Langsamkeit, die Genügsamkeit, die starke Anpassungsfähigkeit an ganz spezielle Lebensräume, die sich dann im Verdauungstrakt zum Beispiel zeigt, im Kiefer zeigt, aber auch im Panzerknochenbau. Und ein großer Vorteil, solange es noch keine Menschen mit Werkzeugen gab, war einfach der Panzer. Ne? Sie waren zwar verletzlich, aber doch nicht so leicht zu knacken und zu fressen.
Da musste ich nochmal an den Alligator bei euch denken, der da versucht hat, so Schildkröten zu knacken.
Ja, die, die Gefahren gibt es immer noch. Du redest vom Brandy.
Ja, genau.
Brandy ist ein kleines Mistviech, das sich daran erinnert hat, dass Alligatoren in der Natur Schildkröten fressen. Allerdings nicht so große, wie wir sie haben. Und Brandy ist jetzt noch nicht so riesig. Da ist es noch vergebene Liebesmühe. Aber wenn Brandy größer wird, müssen wir sie, wenn wir sie bis dahin nicht hoffentlich vermittelt haben, definitiv von den Schildkröten trennen.
Du hast erwähnt, dass sie langsam sind. In welchem Zusammenhang steht es mit ihrem Alter?
Das weiß man nicht so genau. Also man hat mal die These in den Raum gestellt, dass je langsamer ein Organismus funktioniert, umso langlebiger kann er sein. Also Paradebeispiel bei so ein paar Schwämmen geht man ja davon aus, dass die Tausende von Jahren alt werden können. Was macht so ein Schwamm? Eigentlich nichts. Und es scheint auch mit der wechselnden Körpertemperatur zusammenzuhängen, weil eben die Ruhephasen, die die Tiere einlegen, wirklich so ein Break im Lebenszyklus darstellen, wo auch vom Stoffwechsel her nicht viel passiert und damit natürlich auch die Alterung des Organismus geringer wird. Und es soll ja Tiefseehaie geben, die auch mehrere hundert Jahre alt werden können, eben weil sie in ständiger Kälte leben und nur ganz, ganz selten auch mal Nahrung finden.
Ich meine, diese uralte Galapagos-Schildkrötenmann, der war ja, glaube ich, über 200 oder sowas.
Das ist gar nicht so selten. Also,
und der ist nochmal Vater geworden auf seine alten Tage, ne?
Ja, das hat Jupp Heesters auch geschafft. Ja, ist ja auch mit fast 100 nochmal Papa geworden, wenn ich es richtig weiß. Das ist jetzt aber gar nicht so herausragend, weil Schildkrötenmännchen sind wirklich von der Natur dazu angelegt, dass sie vom Eintritt der Geschlechtsreife, bis sie sterben, fruchtbar bleiben. Und auch die weiblichen Tiere, die haben also keine Menopause und werden dann steril, sondern die bleiben ihr Leben lang fruchtbar. Ja.
Was für ein Alter bekommen Land-, Wasser- und Meeresschildkröten?
Bei den Meeresschildkröten wissen wir es ehrlich gesagt nicht so genau, weil man das erst seit einigen Jahrzehnten beobachtet. Man geht aber davon aus, dass die großen Lederschildkröten die größte Schildkrötenart, die es auf der Welt gibt, und die auch in durchaus kühlem Wasser gut zurechtkommt, dass die auch ein paar hundert Jahre alt werden können. Bei amerikanischen Dosenschildkröten, da ist in dem Buch von Fritz-Jürgen Obst eine tolle Fotografie drin aus den 80er Jahren von einer Schildkröte, die mit einem 1800 Trinnepief, wie sagt man da, mit so einer Gravierung quasi gefunden worden ist. Man geht davon aus, dass europäische Sumpfschildkröten weit über 100 Jahre alt werden können. Das können also durchaus viele Arten. Es gibt aber auch Arten, die mit 40 wirklich alt sind und am Ende ihres Lebens angekommen sind, oder manche Arten, kleine vor allem, wie die ganzen Schlamm- und Moschusschildkröten, scheinen auch eher so mit 30, spätestens 40 Jahren alt zu sein.
Na, wenn ich so ein Tier adoptieren möchte, das würde mich schon interessieren. Wie kannst du denn das Alter, ja, einschätzen?
Also das ist bei Wasserschildkröten extrem schwierig. Da kann man nur von sehr jung, jung und schon älter ausgehen. Zum Beispiel bei der Gelbwangenschmuckschildkröte bilden sich dann so waschbrettartige Riffel im Panzer, wenn sie alt sind. Oder viele Arten bilden einen sogenannten Altersmelanismus aus, dass sie also immer dunkler werden, je älter sie werden. Und da kann man so ein bisschen Hinweise kriegen. Bei Landschildkröten, wenn sie aus einem normalen, natürlichen Biotop kommen, also nicht in Gefangenschaft, kann man es im Grunde abschätzen an der Panzermorphologie. Da gibt es so einen Bereich im Hornschild, der beim Schlüpfen aus dem Ei schon da ist. Den kann man erkennen, der wirkt so granuliert. Das ist die sogenannte Areole. Und die braucht unter normalen, natürlichen Lebensumständen etwa 15 bis 20, maximal 25 Jahre, bis die verschwindet, einfach durch Abrieb. Und wenn die Areole weg ist, kann man also davon ausgehen, das Tier ist kein Teenie mehr. Wenn die Zuwachsstreifen am Panzer, also es sieht ja aus wie so die Jahresringe beim Baum, hat aber mit Jahresrhythmen nichts zu tun, sondern das bildet im Grund die Wachstums- und Ruhephasen im Jahr ab. Also auch wenn es mal 6 Wochen kalt und regnerisch ist im Sommer, gibt es zwei Zuwachsstreifen anstatt einem, weil eben zwischendrin eine Pause ist. Und die reiben sich auch immer mehr ab. Das heißt, wenn man die nicht mehr sieht und die Schildkröte wie poliert wirkt, geht man davon aus, dass sie weit über 50 Jahre alt ist. Dann fängt auch an, am Bauchpanzer diese mittlere Naht, wo die Bauchpanzerschilde aufeinandertreffen, dass die nicht mehr geradlinig ist, sondern immer mehr im Zickzack verläuft, weil das Wachstum sich verlangsamt. Und bei ganz alten Tieren, die haben sogenannte Dengelstellen. Das sieht also aus wie geschmiedetes Material, oder wenn man jetzt so eine Silberschmiedearbeit sich anguckt, die wirklich mit dem Hammer getrieben ist, die haben so kleine Dellen, die von der Bearbeitung herkommen. Und bei den Tieren geht man dann davon aus, dass sie also an die, ja, sagen wir mal, 50 bis 100 Jahre alt sein könnten. Aber es ist immer nur geschätzt, und es sind ganz viele, wie soll man das formulieren, ganz viele Variable mit beteiligt? Ne? Gibt es Partnertiere? Wie bewachsen ist das? Ist der Lebensraum oder das Gehege, damit eben mechanisch dieses Horn abgerieben wird und so weiter?
Jetzt ist das Besondere ja wirklich dieser Panzer, von dem du auch gerade erzählt hast. Wie stark oder wie sehr kann der sich generieren bei Verletzungen, regenerieren?
Der kann sich unglaublich regenerieren. Wir hatten vor vielen Jahren mal eine europäische Sumpfschildkröte, die muss wohl mal, zumindest sah es so aus, unter eine Kuh gekommen sein. Die hatte zwei tiefe Eindrücke im Panzer, wo der Panzer quasi weggebrochen ist und das von innen wieder rausgeheilt. Wir hatten mal ein Tier, das unter den Kreiselmäher kam und wirklich wie ein geköpftes Ei aussah. Man konnte also die Lunge sehen, man konnte tief in die Tiefen dieser Schildkröte gucken. Und mit viel Liebe und Geduld war die nach anderthalb Jahren verheilt und sah dann aus wie so ein Vulkankegel, weil eben oben so ein Rändchenknochen abgestorben war und von unten dann die Narben wieder hochgewachsen sind quasi. Also da gibt's vieles, was die verkraften. Das wollte ich noch kurz loswerden. Viele Tiere im Mittelmeergebiet, ne, wir hören jedes Jahr von verheerenden Waldbränden, die da wieder mal von uns Menschen häufig verursacht werden. Und die Tiere graben sich nicht sehr tief ein, das heißt, sie verbrennen. Mhm. Und diese riesigen, manchmal den ganzen Körper überziehenden Brandwunden verheilen. Das sieht man dann oft bei Tieren, wo der Knochen oben rausguckt, also kein Horn mehr da ist. Und wenn man genau hinschaut, sind die obersten Knochenschichten abgestorben durch die Hitze und werden unten von Narbengewebe, das sogar wieder Horn bildet, irgendwann mal abgestoßen.
Bei so indigenen Völkern werden die auch so zubereitet, in so heiße Erde vergraben.
Ja, ja, aber da ist die Hitze dann zu groß und die Tiere überleben es nicht. Na, und beim so einem Buschfeuer oder bei einem Macchienbrand in Griechenland rauscht das Feuer ja mit einer ziemlichen Geschwindigkeit durch und hält die Hitze nicht über eine Stunde oder länger. Weil sterben tun die bei dieser indigenen Zubereitung an der Gesamtüberhitzung, also weil sie einfach eine Körpertemperatur erreichen, die zu hoch ist und dann gerinnt ihr Eiweiß.
Kommen wir doch zu dieser Ausstellung. Ihr habt das Museum ja mit eurem Fachwissen und ein paar Filmen auch unterstützt. Was habt ihr da genau beigesteuert?
Ach, wir haben da relativ viel beigesteuert. Zum einen ist die Idee mit dem Kurator, der ein sehr, sehr lieber, enger Freund von mir ist, mehr oder weniger beim Kaffeetrinken entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen mal eine Ausstellung zusammengestalten und das Thema Schildkröten in den Fokus stellen. Das Museum hat eine Vielzahl von Schildkrötenpanzern, die über die Jahre quasi in der Auffangstation, vorher in der Klinik mal präpariert worden sind, zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben ein bisschen beim Socializing geholfen, haben also den Kontakt mit Turtle Island zum Beispiel gemacht.
Wo ist Turtle Island, Markus?
Turtle Island ist in Österreich und zwar in Graz. Die wichtigste Organisation in Europa, die sich dem Schildkrötenschutz und der Nachzucht von Schildkröten widmet, ist nicht die einzige, aber für meine Begriffe eine der größten. Und Peter leistet da also ganz, ganz hervorragende Arbeit, die ihm auch weltweiten Ruhm eingebracht hat, sehr zu Recht. Und das Thema Erhaltungszucht ist ja heute sehr, sehr wichtig. Da wäre es, wie soll ich sagen, vermessen, wenn wir als Auffangstation uns da in den Vordergrund stellen wollten, weil wir ja nur an sehr wenigen Zuchtprojekten teilnehmen und Turtle Island ist da genau der richtige Ansprechpartner. Und wenn man über Schildkröten und Menschen redet, muss man über ihre Bedrohung reden und man muss über Schutzmaßnahmen reden. Und all das wollten wir in diese Ausstellung mit einbringen.
Erzähl doch noch ein bisschen genau von dieser Beziehung. Da gab es ja faszinierende Sachen, wie zum Beispiel, hatte ich gelesen, ich war leider noch nicht in der Ausstellung.
Ja, Zeitwärts.
Ja, dass in der Fastenzeit Klöster wagenladungsweise europäische Sumpfschildkröten zum Essen importiert haben.
Ja, also der Mensch isst Schildkröten schon, seit es Menschen und Schildkröten gibt, weil sie eben relativ leicht zu erbeuten sind. Und das hat auch nichts mit der katholischen Kirche primär zu tun, sondern unsere neolithischen Vorfahren, zum Beispiel in einem ausgegrabenen Dorf in der Nähe von Eichstätt, haben bereits nach der Eiszeit in großen Mengen offensichtlich Schildkröten gefangen und gegessen. Und nach der Christianisierung Europas gab es ja Fastenregeln. Also fast die Hälfte des Jahres waren Fastentage und an denen war nur Fisch erlaubt. Und somit hat man da lustige Wege beschritten, indem man nämlich alles, was im Wasser lebt, also auch den Biber und die Schildkröte, hat man zu Fisch deklariert. Und um dann in der vorösterlichen Fastenzeit in den Klöstern ein bisschen Fleisch auf den Tisch zu kriegen, hat man Schildkröten importiert. Zum einen aus Italien, aber auch aus Osteuropa, vor allem vom Plattensee. Und da gab es wirklich ganze Ochsenladen-Konvois gefüllt mit Tieren, die da an die Klöster gekommen sind. Es gab aber auch in Herrenhäusern quasi Schildkrötenteiche aus der Barockzeit, kennt man da Darstellungen, wo man auch versucht hat, die Tiere nachzuzüchten oder sie eben Junge kriegen zu lassen, ohne großes menschliches Zutun, muss man sagen. Hauptsächlich war es der Import. Und wir hatten ja auch lang nach der Reformation und nachdem die Kirche ihre übergroße Macht verloren hat, haben wir ja auch nicht aufgehört, Schildkröten zu fressen. Also in Frankfurt am Main gab es die größte Fabrik für Schildkrötensuppe. Die hat man lebend importiert und hat die hier in Deutschland geschlachtet und zu einer Delikatesse in winzigen Döschen verarbeitet. Ich habe gelesen, dass es eigentlich eher nach nichts geschmeckt hat. Also man könnte auch den Rotz hochziehen und schlucken, hätte man mehr Geschmack wahrscheinlich. Aber es war halt ein Luxusessen. Das heißt, es ist eigentlich nicht fair.
Wann war das, Markus?
Das hat in den 80er Jahren aufgehört.
Okay.
Also ich kann mich noch an Schildkrötensuppendosen in deutschen Supermärkten erinnern. Und das hat erst aufgehört mit der Ratifizierung des CITES-Abkommens, das einfach den Handel mit bedrohten Arten und Produkten aus ihnen unterbunden hat. Und bis dahin gab es auch Schildpatt und so einen Schmarrn. Also wir sind da erst vor wenigen Jahren vom Saulus zum Paulus geworden. Aber heute heben wir melodramatisch den Finger und Deuten nach Asien. Ich meine, Asien ist ein viel, viel größeres Problem geworden, als es in den letzten 4000 Jahren jemals war. Einfach weil sich in Asien ein Mittelstand entwickelt hat. Und dieser Mittelstand legt, wie bei uns auch, Wert darauf, seinem Wohlstand zu zeigen. Also heute fährt man SUV in der Stadt und trägt Prada oder wie auch immer diese teuren Geschichten heißen. Und in Asien möchte der Mittelstand das auch so essen, wie man zu Kaiserzeiten gegessen hat. Und Schildkröten waren damals ein extrem hochpreisiges, super teures, rares Essen, das man sich nur leisten konnte, wenn man im Dienste des Kaiserhofs stand oder Mitglied des Kaiserhofs war oder adlig. Und heute, wenn du heute so eine wohlhabende Mittelstandsfamilie in China hast, die eine Hochzeit feiert, dann gehört es zum guten Ton, dass jeder Gast wenigstens ein winziges Fitzelchen Schildkrötenfleisch kriegt, weil das eben der Ehe Glück bringen soll und so weiter. Also das sind eigentlich
diese alten Aberglaubenssachen halt, ne?
Aberglaubenssachen, mhm. Auch werden Schildkröten in vielen Bereichen der traditionellen Volksmedizin eingesetzt. Es hat also nichts mit der traditionellen chinesischen Medizin zu tun, sondern ist eher so Volksglauben, ne? Also so ein bisschen magisch, wie Homöopathie vielleicht. Und in der traditionellen chinesischen Medizin wird schon auch Schildkrötenknochen verwendet, auch früher mal Schildkrötenblut, aber das wird nur ganz selten angewendet, hat also nichts damit zu tun, dass man da große Mengen von Schildkröten braucht, sondern die braucht man für die Küche. Und da gibt es lebende Schildkröten im Supermarkt auf Eis zu kaufen, kriegst sie vor Ort lebend in Stücke gehackt und kannst dann daheim deinem Liebsten ein Schildkrötensüppchen kochen. Aber das ist bei uns noch nicht so lang her. Es ändert aber nichts dran, dass China vor allem in den letzten Jahrzehnten ein schwarzes Loch für Schildkröten aus aller Welt geworden sind. Also heute zum Beispiel exportieren die Vereinigten Staaten von Amerika Unmengen Schildkröten, die früher nach Europa kamen, um als Heimtiere gehalten zu werden, zum Schlachten nach China. Ja, und China hat zwar die Artenschutzkonventionen alle ratifiziert, sie scheißen aber drauf. Und das ist wie mit Bushmeat in Afrika. Da gibt es keinen Kläger, da gibt es niemanden, der das verfolgt. Wir haben das zu Beginn der Corona-Pandemie auch gesehen, als es um diese Wet Markets ging. Da sind zum Teil hochgeschützte Tierarten, die man da einfach unter dem Ladentisch kaufen kann, weil man eben was Besonderes essen will. Und das hat auch nicht wirklich ganz aufgehört. Und wir haben es beobachtet in den 90er und 2000er Jahren, als auch die China Turtle Crisis ausgerufen worden ist, dass plötzlich ganz viele Arten aus dem Tierhandel, wollen jetzt gar nicht drüber diskutieren, ob der gut ist oder nicht, verschwunden sind, weil sie plötzlich von der Massenart zur super raren Art geworden sind. Wir haben das Verschwinden immer selten gewesener Arten in China beobachten können. Wir haben aber auch gesehen, dass Arten aus Indien, aus Nepal, aus Vietnam, aus Thailand in großer, großer Stückzahl nach China exportiert und dort gegessen worden sind.
Mir wurde vor 30 Jahren auf Kuba eine Schildkröte zum Essen angeboten. Da gibt es ja auch so illegale Restaurants. Das wurde von Privatleuten betrieben, ja. Also die haben halt versucht, die Wiesen damit zu verdienen. Das war ein Professor für Physik und seine Tochter eine Mathematiklehrerin. Und die haben halt in ihrer Wohnung ein illegales Restaurant geführt, ne? Und wollten halt was Tolles auftischen. Und ich habe es übrigens nicht gegessen. Aber ich habe erst gefragt, ich habe es ja nicht gleich erkannt.
Ja, ich meine, es ist, wenn wir ehrlich sind, überhaupt kein Problem, wenn indigene Völker, die traditionell immer nachhaltig auch Schildkröten gegessen haben, das weiterhin tun. Ich würde niemals den Aborigines vorwerfen, dass sie auch geschützte Reptilien fangen und essen, weil sie haben das immer nachhaltig betrieben und nie exzessiv. Also so nach dem indianischen Motto der Erde nur das nehmen, was man auch wirklich braucht und das mit Ehrfurcht. Das hat aber mit so Wohlstandserscheinungen gar nichts zu tun, weil das läuft ganz massiv aus dem Ruder und es ist viel Geld damit zu verdienen, im Gegensatz zu irgendeinem Dorf, das im Amazonas mal eine Waldschildkröte ist. Mhm. Da führt kein Weg hin. Auch die Meeresschildkröten sind nicht durch die Tatsache, dass man sie in ihren Ursprungsländern ab und zu mal als Beifang im Fischernetz hatte und sie gegessen hat oder ihre Eier gegessen hat, an den Rand der Ausrottung gekommen, sondern weil wir die Niststrände zerstören, weil wir da Hotels hinbauen, weil die Tiere in Europa als Luxusobjekt gedient haben Und nicht, weil da ein paar lokal lebende Menschen mal ein Tier gegessen haben.
Wie groß ist denn das Problem hier in Deutschland mit illegal gehandelten Schildkröten?
Das Problem existiert durchaus. Also ich denke, man wird immer, wenn man irgendwas Ausgefallenes, Seltenes hat, jemand finden, der es haben will. Und je verbotener es ist, umso attraktiver ist es. Beispiele dafür sitzen zum Beispiel im Frankfurter Zoo. Da sind, wir hatten es beim letzten Mal schon von der Angonoka, dieser Schildkröte aus Madagaskar, sitzen Tiere, die in Frankfurt vom Zoll aufgefunden und beschlagnahmt worden sind. Aber Deutschland ist mit Sicherheit nicht mehr ansatzweise in dem Ausmaß beteiligt am illegalen Tierhandel, wie das vor ein paar Jahrzehnten noch der Fall war. Heute ist es eher ein Problem, dass viele dieser Tiere nach Asien gehen und dort auch zum Teil ganz offen auch für die Tierhaltung verkauft werden, obwohl sie niemals hätten legal ihr Ursprungsland verlassen dürfen. Da hat sich so ein bisschen was verschoben und wenn wir es uns genau angucken, haben wir damals den Mist auch gebaut, nachdem in der Nachkriegszeit Wohlstand wieder entstanden ist und der musste irgendwie raus. Und so ähnlich ist es jetzt mit Asien auch. Du hast also ganz viele Haltungen illegaler Tiere, weil es auch niemand interessiert. Du hast den Konsum sowohl für magische und medizinische Zwecke als auch eben als Luxusprodukt. Und da ist Europa Gott sei Dank vernünftig geworden. Aber es gibt natürlich immer wieder Menschen, die nicht Nein sagen können. Und ich kann mich noch erinnern an Zeiten in den 90ern, da war ich noch auf Tagungen unterwegs, dass da durchaus auch ab und zu mal das Gerücht umging, dass irgendein Tagungsteilnehmer aus Osteuropa einen Schrankkoffer dabei hat, in dem er vielleicht coole Schildkröten drin hatte. Das Problem ist halt, wenn du so ein Tier kaufst, hast du einen geklauten Picasso im Keller.
Ja, du musst den im Keller lassen. Mhm. Welche Arten kommen denn am häufigsten bei euch vor? Ich glaube wahrscheinlich die griechische, oder? Landschildkröte?
Gelbwangen-Schmuckschildkröten haben wir ganz viele, Rotwangen-Schmuckschildkröten haben wir ganz viele. Also bei uns schlagen die Tiere auf, die in rauen Mengen entweder früher importiert worden sind, also die Schmuckschildkröten zum Beispiel, oder Tiere, die bis in die 80er importiert und dann in großer Stückzahl gezüchtet worden sind. Das wären jetzt die europäischen Landschildkröten. Wir haben dann immer wieder mal so kleine Peaks mit Arten, die man nicht ganz so häufig sieht, die aber auch einfach zu züchten sind und mit denen es der Zoohandel mal ausprobiert hat. Da sage ich jetzt nur Schnappschildkröten. Die kamen in den 90ern rein und sind auch hier in München in jedem kleinen Zoogeschäft gab es diese 5 Markstück großen oder gut 2 Euro Stück großen Schnappschildkrötenbabys zu kaufen. Heute regen wir uns drüber auf, aber da haben viele Leute sich die Taschen mit voll gemacht.
Es gibt ja, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Irrtum, dass Schildkröten so unglaublich einfach zu halten sind und so absolut problemlos und anspruchslos sind, oder?
Ja, das denken viele Menschen von Hunde, Katzen und Babys auch und werden dann eines Besseren belehrt. Schildkröten leiden stumm. Sie machen zumindest in Frequenzbereichen, die wir hören können, kaum Geräusche. Und ganz oft übersieht man dieses Leiden, weil sie als Wildtiere, die in der Natur viele Feinde haben, ganz lange nicht zeigen, dass es ihnen nicht gut geht. Und man kann bei der Schildkrötenhaltung unglaublich viele Fehler machen. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich verbessert. Auch das ist übrigens Thema dieser Ausstellung, um unser eigentliches Thema nochmal aufzugreifen. Wie sehr kann man Schildkröten tot lieben? Und Schildkröten erfüllen viele Kriterien. Die sind rund und knuffig und haben eine kurze Nase und große Äuglein und sind so ein bisschen Panda-mäßig unterwegs und erfüllen unser Kindchenschema. Also Selbst Menschen, die andere Reptilien nicht mögen, finden Schildkröten toll. Und da entstehen zum Teil schon böse Fehler, weil man früher halt geguckt hat, was fressen die Tiere und das kriegten sie dann jeden Tag, ob es krank gemacht hat oder nicht. Aber auch das ist deutlich besser geworden in Europa. Nicht zuletzt dank der jahrzehntelangen Aufklärungsarbeit auch der Klinik für Fische und Reptilien, also in meiner Uni-Zeit und später auch durch die Auffangstation. Und das hat sich auch flächendeckend ausgeweitet. Du wirst halt kaum mehr einen Tierarzt, der Reptilien macht, finden, der dich nicht umfassend gut beraten kann, wie du die Haltung dieser Tiere so gut wie möglich gestalten kannst. Und wir haben ja heute auch einen immensen Zuwachs an Literatur, die in den letzten Jahrzehnten entstanden ist und die das Wissen darüber, wie man die Tiere artgemäß und ordentlich pflegen kann, um ein, für meine Begriff, 10.000-faches gesteigert hat. Also auch das ist ein Aspekt, der in dieser Ausstellung zum Tragen kommt. Das sind pathologische Präparate von uns zu sehen mit schweren Panzernekrosen, mit üblen Verwachsungen, mit Entstellungen, die einfach durch falsche Fütterung und falsches Management zustande kommen. Auch das ist ein Thema, das man ansprechen muss und das Gott sei Dank heute nicht mehr so zeitgemäß ist, wie ich das als junger Tierarzt noch erlebt habe.
Jetzt hast du gesagt, totgeliebt. Irgendwie muss ich dabei an weiß nicht, Kinder denken und keine Ahnung, die dann vielleicht Puppenkleidchen anziehen oder sowas. Wie sehr sind Schildkröten für Kinder denn geeignet überhaupt?
Gar nicht. Also das muss man ganz klar sagen, Schildkröten finden das überhaupt nicht gut, wenn man sie hochnimmt, wenn man ihnen irgendwas anzieht, wenn man sie anmalt, wenn man sie durch die Gegend schleppt. Wenn das gut begleitet ist von den Eltern, die die Pflege übernehmen, die die Kinder an die Hand nehmen und ihnen auch Grenzen setzen, dann ist es sicherlich toll für Kinder, beobachtend mit so einem Tier aufzuwachsen. Aber nicht als Spielzeug, nicht wie man früher ja viele Witze und Comics sah, wo die Kinder Auto gespielt haben mit der Schildkröte und so. Das ist verheerend für die Tiere und bringt sie auch mittelfristig um. Aber totlieben tun in der Regel nicht Kinder, sondern Erwachsene. Lustigerweise hier eher Frauen als Männer, die wirklich mit einer Affenliebe auf ihre Schildkröte abfahren. Wir hatten sogar einmal einen Fall, dass mich ein Ehemann gebeten hat, mir doch einen Grund einfallen zu lassen, die Schildkröte seiner Frau einzuschläfern. Er wollte sie tot sehen, weil er gesagt hat, unser ganzes Leben, vom ersten Atemzug in der Früh, wenn die Frau wach ist, bis sie einschläft, geht nur um die Schildkröte. Und das ist schon auch wie bei Schoßhündchen. Du hast viele Leute, die ihre Tiere total verhätscheln und dabei ganz viel falsch machen. Und das sind Tiere, die die Liebe des Menschen nur geistig wollen, aber nie physisch. Also nicht antatschen, nicht rumschleppen, nicht in die Hand nehmen, nicht an ihr rumfummeln, sondern das sind Tiere, die man anguckt, weil sie faszinierend und wunderschön sind. Und wer ein Tier zum Antatschen will, der soll sich bitte einen Hund oder eine Katze holen und aber auch da Grenzen einhalten.
Wie ging es dann weiter? Das würde mich jetzt noch interessieren.
Wir haben das Tier natürlich nicht eingeschläfert. Mir war schon klar, was ich dem Mann damit antue, aber ich mache mich nicht strafbar für Eheprobleme. Wie es dann weiterging, die letzten 20 Jahre, weiß ich nicht, weil ich ja eben nicht mehr in der Klinik arbeite.
Das Tier des Monats, also ich glaube, ein paar Sumpfschildkröten gäbe es noch zu adoptieren, ne?
Ja, ganz viele. Also ganz wir viele. Haben vor allem auch Arten, die jetzt nicht so riesig werden, wie zum Beispiel amerikanische Höckerschildkröten. Die Männchen sind mit 12 Zentimeter ausgewachsen. Die kann man also durchaus in einem schön gestalteten großen Aquarium in der Wohnung pflegen. Dasselbe gilt für...
Die hält man alleine?
Die kann man alleine halten, die sind aber auch untereinander in der Regel sehr verträglich, also auch die Jungs. Da muss man halt beobachten und gucken, ob man einen drin hat, der zu viel Testosteron hat. Aber in der Regel funktioniert das gut. Dann gäbe es die chinesischen Dreikiel-Schildkröten, die nicht sehr groß werden, zumindest die Männer nicht. Auch die mit etwa in der Regel mit 15 cm ausgewachsen. Gibt aber auch Tiere, die Ausreißer sind und 20 cm werden. Moschusschildkröten, Schlammschildkröten kann man ohne weiteres in ausreichend großen Becken, ich rede jetzt über 1,50 oder so, in einer Wohnung pflegen. Die würde ich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen. Wir haben aber auch für die Freilandsaison, also von Ende Mai bis September, Arten, die durchaus dann auch für einen Freilandteich geeignet sind, wie chinesische Streifenschildkröten zum Beispiel, auch wieder die chinesische Dreikiel-Schildkröte und eingeschränkt die klassischen Schmuckschildkröten, also Rot- und Gelbwangenschildkröten, können in den Sommermonaten in einer geschützten Freilandhaltung, wo es also nicht zugig ist, wo den ganzen Tag die Sonne hinscheint und man vielleicht noch mit einer zusätzlichen Lampe dafür sorgt, dass die Tiere ausreichend Wärme tanken können, wären die also durchaus im Sommer auch für die Freilandhaltung geeignet.
Ja, und wenn keine Adoption möglich ist, dann vielleicht eine Patenschaft. Jetzt stehen wir ja kurz vor Weihnachten und statt jetzt irgendwie einen blöden Staubfänger zu verschenken, das wäre doch wirklich ein sinnvolles Geschenk, so eine Patenschaft.
Genau, ich würde da ein Doppelgeschenk draus machen, ein Besuch in Augsburg in dieser tollen Ausstellung und obendrein eine Patenschaft für eine Schildkröte bei uns, weil die Tiere bleiben oft jahrelang, weil der Markt völlig übersättigt ist und wir müssen das irgendwie stemmen und das geht nur mit Spenden und mit Patenschaften, weil es gibt niemand, der das finanziert. Und wir als kleiner Verein können es alleine nicht und deswegen finde ich, ist das ein sehr schönes Geschenk. Man kann sich dann auch entscheiden, ob man ein Foto des Patentiers auf der Urkunde haben will, man darf dem Tier einen Namen geben, man kann sich nach dem Tier erkundigen und an den Patentagen kann man eben auch als Pate bei uns aufschlagen und sich den Laden angucken.
Und das findet ihr alles auf der Webseite von www.reptilienauffangstation.de. Und wenn ihr die Ausstellung in Augsburg sehen wollt, die geht noch bis zum 1. Februar von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Und die Infos, die schreiben wir euch in unsere Shownotes. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne wünschen wir allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, 26, und zwar mit dem Thema, was tun mit Fundtieren, Verhalten im Ernstfall. Wir freuen, wenn ihr dabei seid und abonniert unseren Kanal Wissen schützt Tiere bei Spotify, Apple und so weiter. Markus, dann?
Es war mir wie immer eine große Freude. Bis zum nächsten Mal.
Erholen wir uns alle gut. Bis
jo,
dann.
Machen wir. Tschüss. Tschüss.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. We'll be right back.